Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber sitzt wie immer Michael. Michael, das Jahr neigt sich langsam dem Ende. Wir schreiten auf das kommende Jahr 2026 zu. Und noch in diesem Jahr und auch in den letzten Jahren war im Saarland im großen Thema Wirtschaft, insbesondere die Autoindustrie, immer wieder Thema in den Medien, aber auch in der Gesellschaft und natürlich die Stahlindustrie. Und die könnte auch eine Zukunft haben, Fragezeichen. Michael, du hast mit jemandem gesprochen, der sich mit der Stahlindustrie im Saarland sehr gut auskennt. Mit wem und worüber genau habt ihr geredet?
Ja, ich habe mit Dr. Christoph Kané gesprochen. Er ist Pressesprecher der Bundesinitiative Vernunftkraft. Und mit ihm habe ich über die Stahlindustrie gesprochen, also einen Rückblick auf das Stahljahr 2025. Also wir hatten ja eine Veranstaltung im Dezember 24 in Dieflen, praktisch im Schatten der Hochöfen, also in Dillingen. Ist ja ein Stadtteil von Dillingen und dort gibt es ja noch einen aktiven Hochofen, wo Eisen geschmolzen wird. Und ja, man möchte jetzt hier am Saarland den Weg des Grünstahls gehen, also indem man halt Eisen nicht mehr mit Kohle oder mit Koks reduziert, sondern halt mit Hilfe von Wasserstoff. Und da gibt es noch viele Fragezeichen, insbesondere bei den Themen sichere und günstige Energie, um das Ganze betreiben zu können.
Sieht er denn eine Zukunft für den Stahl im Saarland oder sieht er da eher schwarz?
Ja, er sieht eher schwarz. Also er sagt, es wird noch Stahlindustrie geben, also nicht mehr in der Form wie jetzt, also mit vielen Arbeitsplätzen, sondern vielleicht noch Spezialhersteller. Und er sagt, dass das Roheisen, das wird dann woanders produziert und im Saarland wird es dann im besten Fall noch veredelt.
Was Dr. Kané noch über das Stahljahr 2025 und dann den Ausblick natürlich auf 2026 sagt und wie die Zukunft des Stahls im Saarland aussehen könnte, das hört ihr jetzt im Interview Michael mit Dr. Kané über das Stahljahr.
Die deutsche Industrie steht unter großem Druck. Das Stichwort ist Deindustrialisierung aufgrund auch unter anderem der hohen Energiepreise, der wirtschaftlichen Situation. Und heute habe ich Dr. Christoph Kané bei mir zu Gast. Er ist Experte im Bereich von Energiefragen und wir haben letztes Jahr um die gleiche Zeit eine Veranstaltung praktisch im Schatten der Dillinger Hütte, einer der ältesten Eisenwerke Deutschlands, gemacht zum Thema grüner Stahl. Und lieber Dr. Kané, herzlich willkommen. Wie sieht's um die deutsche Stahlindustrie aus?
Ja, erstmal danke für die Einladung, Herr Scholl. Ich komme immer gern hier zur Unionsstiftung. Und in der Tat, für das Saarland ist hier das Thema, wie geht es 2026 für die Stahlindustrie weiter? Wenn Sie so direkt fragen, wie sehen die Perspektiven aus? Naja, dann kann man das natürlich nicht komplett in Dur malen, sondern dann haben wir tatsächlich das Problem, die Stahlindustrie steht unter erheblichem Druck. Es gibt Arbeitsplatzanpassungsmaßnahmen, wie eigentlich überall in der Industrie, auch bei Dillinger Saarstahl sind sie ja angekündigt. Die Probleme sind immer die gleichen und es sind auch die gleichen geblieben, die wir damals schon vor einem Jahr in Dieflen diskutiert haben. Die hohen Energiepreise, das Wegbrechen von Absatzmärkten, man denke mal an die Automobilindustrie, ist ja gerade für Saarstahl nicht gerade uninteressant, aber Bauindustrie, Maschinenbau, so die klassischen Abnehmer des Stahlgeschäftes, die stehen natürlich alle unter Druck. Das setzt sich also dann auf der Absatzseite fort und auf der Inputseite hat man dann natürlich, dass die Produktionskosten immer größer werden, sei es durch die hohen Energiepreise, sei es auch durch die zunehmende CO2-Belastung. Das Thema begleitet dann die Stahlindustrie auch weiter.
Ja, zum Thema CO2-Bepreisung haben wir schon ein Video gemacht, das würden wir verlinken. Also wer auf dieses Thema nochmal im Detail blicken möchte, der kann sich gern das Video anschauen. Also es ist wirklich sehr informativ und allumfassend zu dem Thema. Sie haben es ja schon gesagt, wenn ich Stahl produziere, muss ich den ja auch irgendwie verkaufen. Also das heißt, es gibt einen Stahlmarkt. Und was hat sich denn in diesem Jahr auf dem Stahlmarkt getan? Also wir können ja zum einen mal gucken, wie sieht es für die saarländischen Betriebe aus, also Dillinger Saarstahl, aber wie sieht es vielleicht auch in Deutschland aus, in Europa oder aber auch weltweit?
Mhm. Ja, da kann man jetzt unterscheiden, was machen die Unternehmen und was macht der Staat. Gab es ja auch einen Stahlgipfel im November. Die beiden Dinge kann man mal unterscheiden. Was machen die Unternehmen? So, Dillinger Saarstahl hat gesagt, wir gehen jetzt konsequent weiter, unsere Produktion auf grünen Stahl umzustellen. Es sind in diesem Jahr alle Genehmigungen erteilt worden und die Unternehmensleitung hat jetzt schon mehrfach gesagt, wir sind mit dem Projekt technisch voll im Plan. Planen also 2029 eine Direktreduktionsanlage in Dillingen hinzustellen und zwei solche Lichtbogenöfen dann in Dillingen und in Völklingen. Wenn man jetzt mal von Dillingen und Völklingen wegsieht, wie sieht es in der deutschen Stahlindustrie aus, dann sieht das Ganze schon ein bisschen anders aus. Nämlich, da haben wir zum einen das Salzgitter. Salzgitter war eigentlich vorgesehen, mit ihrem Projekt Salkos Vorreiter zu sein. Die werden also so eine erste Phase, wo sie so eine erste Direktreduktionsanlage hinstellen, werden sie 2026 abgeschlossen haben. Aber sie haben anschließend gesagt, die weiteren Phasen, also die erste Phase deckt ungefähr 30% ihrer Produktion ab. Und die weiteren Phasen haben sie jetzt erstmal um 2-3 Jahre nach hinten gestellt. Die Ankündigung war relativ klar. Wir müssen schauen, ob Deutschland die Probleme, die es der Stahlindustrie so mitgibt, ob es die gelöst bekommt. Und noch drastischer war es bei ArcelorMittal. Das war so eine richtige Bombe, die Mitte des Jahres eingeschlagen ist. ArcelorMittal hat nämlich die Direktreduktionsanlageprojekte, also Grünstahl in Deutschland, gestoppt. Das war vorgesehen für Bremen. Da sollte also die Hochofenstrecke auf grünen Stahl umgestellt werden, analog zu Dillingen. Der daraus entstehende Roheisen sollte dann auch weiterverarbeitet werden, auch in Eisenhüttenstadt. Das ist jetzt alles gestoppt. Und weiterführen tut man allerdings genau das gleiche Projekt in Dünkirchen, Frankreich. Und das Bemerkenswerte ist, dass ArcelorMittal gesagt hat, ja, das werden wir nicht tun, weil die Rahmenbedingungen in Deutschland sind zu schlecht. Und da ist ein gewisser Unterschied zwischen ArcelorMittal und Dillinger Hütte Saarstahl. Dillinger Hütte Saarstahl ist eine Stiftungsstruktur, die sind hier dem Standort verpflichtet. Die können nicht einfach sagen, ach, wir investieren in Indonesien jetzt mal, sondern das ist der große Unterschied zu ArcelorMittal. Die können nämlich ihre verschiedenen Standortmöglichkeiten gegeneinander abwägen und dann sagen, oh, Deutschland liegt im Moment nicht vorne weg. Und damit haben sie natürlich dann auch die Diskussion hier geprägt nach dem Motto, das wird so nicht funktionieren. Und seitdem ist dieses Thema in der Politik aber auch brisanter geworden oder es ist visibler geworden, weil dann mal ein Stahlkonzern gesagt hat, ihr könnt uns zwar Subventionen mitgeben, 1,3 Milliarden waren vorgesehen, aber selbst damit machen wir es nicht. Das war eine Ansage.
Ja, also schwierig. Und es gibt ja noch einen weiteren großen Stahlhersteller mit einem großen Namen, ThyssenKrupp, die ja dann irgendwann in den 90er Jahren fusioniert sind. Und die haben ja auch Probleme. Also sie wollen ja praktisch ihr Kerngeschäft, die Stahlsparte, loswerden. Also
genau.
Die wollen sich vom Stahl trennen. Wie sieht's denn da aus?
Also zumindest mal mit der Umstellung auf den grünen Stahl hat man in der Zwischenzeit bekräftigt, dass man dieses Thema so weiter verfolgt. Aber ThyssenKrupp ist wirklich im Moment von außen ein wenig schwer einzuschätzen, weil die weiteren Veränderungen in der Besitzstruktur, die laufen dort weiter als Diskussionen und das muss man alles einmal abwarten, wie sich das weiterentwickeln wird. Insofern unklar, ArcelorMittal steht auf Rot, Salzgitter steht auf Gelb und Dillinger Hütte will aber weiter voranschreiten, also grün für grünen Stahl.
Okay, jetzt haben wir nach Deutschland geblickt, wir haben uns Europa ein bisschen angeschaut, aber wie sieht's denn weltweit aus? Also gibt es da einen Trend zum Thema grüner Stahl oder ist da noch diese klassische Herstellung mit den Hochöfen so die Methode Nummer eins, um Roheisen und dann Stahl zu gewinnen?
Also das Thema weltweit ist insofern auch immer ein Thema, weil ja der europäische Stahlmarkt auch davon betroffen ist, dass es immer sogenannte Dumping-Einfuhren aus China und aus Indien gibt. Dumping gerade aus China spielt eine Rolle, in dem Maße, wie auch Trump dort immer wieder mit seinen Zöllen dort herum jongliert hat, kamen die Chinesen immer wieder ein Überkapazitätsproblem und haben deswegen auch den europäischen Markt zusätzlich unter Druck gesetzt. Aber das Problem nimmt auch einfach zu, weil in China können sie weitgehend unbelastet von CO2-Belastungen produzieren. Die gibt es zwar formal, aber im Wesentlichen gilt da, wenn jemand Stahl exportiert, man kann davon ausgehen, dass das ohne CO2-Belastungen ist. Das war der deutsche Stahl bislang auch gewesen. Denn von den CO2-Belastungen war man bis 2026 befreit gewesen. Und das fällt jetzt weg. Es wird zwar immer noch politisch diskutiert und man kann nur hoffen, dass man hier vielleicht einen zumindest mal langsameren Weg der Umstellung wählt, aber nach wie vor ist der Plan, zwischen 2026 und 2034 wird Stahl in der EU, genauso wie die übrige Grundstoffindustrie, bis dahin voll mit den CO2-Belastungen des Zertifikatshandels dann belegt. Haben wir auch in unserem letzten Podcast weiter beleuchtet. Insofern muss man da befürchten, da wird sich also die Produktionskostenspanne weiter auftun. Insbesondere für das Hochofenverfahren. Es wird es aber auch dann auftun, wenn man solche Direktreduktionsanlagen und wenn wir an das Jahr 2029 denken, da werden wir kaum grünen Wasserstoff hier in Deutschland haben. Man wird also diese Direktreduktionsanlagen zu gut über 80% mit Erdgas fahren müssen, hat dann also ebenfalls diese CO2-Belastung. Ich glaube, etwa die Hälfte von dem, was ein Hochofenverfahren bedingt. Aber dort wird also sich die Preisrelationen weiter verschieben. Und China, Indien sind da sehr pragmatisch. Die sagen nämlich, für uns geht Wirtschaftswachstum vor CO2. Wir werden irgendwann in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts mal dort vielleicht auch bei Net Zero ankommen, vielleicht aber auch nicht. Und USA, wenn wir uns das betrachten, USA ist es ohnehin so, dass Elektrolichtbogenöfen dort dominieren, also echte Direktreduktionsanlagen gibt es dort weniger, aber dass die Regierung Trump jetzt plötzlich da hingeht und Druck macht, wir brauchen jetzt grünen Stahl mit Solar und Wind, würde ich eher mal nicht vermuten. Die große Chance habe ich für dieses Thema eigentlich auch in den Vorträgen immer für so Länder wie Namibia gesehen.
Genau.
Weil Namibia ist schon für Sonne und Wind der Standort der Wahl. Also man hat viel Wind an der namibischen Küste und sonnenreich ist es in dem Land ebenfalls. Das heißt, man hat hier ganz andere Stromausbeuten aus den erneuerbaren Energien. Das ist schon mal ein gewaltiger Vorteil. Und wenn man diesen dann in Wasserstoff umwandelt, kann man diesen dann auch verwenden, um zum Beispiel Düngemittel für den afrikanischen Kontinent herzustellen. Also das ist ein gewaltiges Entwicklungspotenzial. Zu meiner Überraschung hat jetzt vor kurzem RWE angekündigt, sich aus dem entsprechenden Projekt, an dem man sich dort beteiligen wollte, zurückzuziehen. Kam für mich überraschend, weil, wie gesagt, im Gegensatz zu Deutschland sind hier die technisch-ökonomischen Grundlagen eigentlich gegeben, um hier profitabel herzustellen. Was ich so ein wenig aus der Industrie herausgehört habe, ist, dass die ganzen regulatorischen, bürokratischen, infrastrukturellen Rahmenbedingungen nicht gegeben waren. Dann hat dann offensichtlich der RWE-Vorstand irgendwann gesagt, nee, komm, wir ziehen die Notbremse. Das operationale Risiko ist zu groß. Aber trotzdem, trotz diesem Rückschlag, würde ich solchen Ländern wie Namibia da eine gewisse Zukunft dort sehen. Und das gilt halt für alle Länder, wo man grünen Stahl tatsächlich entweder mit Sonne oder mit Wind oder mit beidem herstellen kann. Deutschland gehört aber nicht dazu.
Ja, also auch weltweit gibt es Probleme, aber auch Chancen für Länder, wahrscheinlich auch die Golfstaaten, Saudi-Arabien, die dort Anlagen hochziehen werden. Und wir werden es natürlich weiterhin beobachten. Aber gehen wir mal nochmal zurück nach Deutschland. Sie haben es ja eben kurz angesprochen, Thema Wasserstoff. Also um grünen Stahl herzustellen, brauche ich Wasserstoff oder Erdgas. Und wie sieht es denn beim Thema Wasserstoff aus? Also wird es genug Wasserstoff geben, um so grünen Stahl produzieren zu können? Oder gibt es derzeit Probleme, den zu bekommen oder herzustellen?
Da gibt es einen neuen Bericht vom Bundesrechnungshof. Den Bundesrechnungshof zitiere ich immer gerne. Vor über einem Jahr hat er mit der Energiewende ein sehr schlechtes Zeugnis ausgestellt. Und aktuell macht das auch mit der Wasserstoffpolitik. Die Kritikpunkte waren sehr klar. Die Kapazitäten, die in Deutschland entstehen, reichen bei weitem nicht für das, was man eigentlich in der alten Habeck'schen Planung noch vorhatte. Der Bundesrechnungshof ist zu dem Entschluss gekommen aus seiner Analyse, man müsste 3/4 der weltweiten Produktion hier nach Deutschland importieren, um damit diesen Zielen gerecht zu werden. Das ist natürlich illusorisch. Das heißt, wir werden definitiv nicht bei grünem Wasserstoff dort ankommen, wo man eigentlich ursprünglich ankommen wollte. Das ist auch nicht weiter da verwunderlich. Der zweite Punkt war, der grüne Wasserstoff wird insbesondere hier in Deutschland hergestellt, extrem teuer bleiben. Man kann sagen, ungefähr 4-mal so teuer wie Erdgas. Also damit ist auch betriebswirtschaftlich schon eine deutliche Vergleichsebene gezeigt.
Obwohl russisches Gas fehlt, also muss man ja auch sagen, oder?
Das ändert da nicht sehr viel dran. Es ist sogar inklusive der CO2-Belastungen, die das Erdgas dann hat, wenn man es hier als Reduktionspartner einsetzt. Man kann ungefähr rechnen, es sind 60 Euro pro Megawattstunde, die Erdgas kostet. Und beim grünen Wasserstoff, insbesondere Made in Germany, wird man bei über 200 liegen, auch im Jahre 2030. Da ist also eigentlich überhaupt keine betriebswirtschaftliche Perspektive gegeben. Das dritte war gegeben, dass die Bundesrepublik, der Steuerzahler, für das Wasserstoffkernnetz hier sehr weit auch in Vorlage geht. Da sind also auch Ausgaben weit im zweistelligen Milliardensektor dort für dieses Kernnetz angegeben. Es wird immer wieder betont, ja, wir müssen das forcieren, da liegt unsere Zukunft. Aber der Bundesrechnungshof bezweifelt, dass dieses Netz überhaupt seine Abnehmer, seine Nutzer finden wird. Also im Moment könnte man auch sagen, mit den Prognosen, die hier realistisch anzustellen sind, kann man das Thema auch locker leicht über einen längeren Zeitraum verschieben und im Sinne von Optionalitäten schauen, wird's denn besser? Oder werden wir ein solch riesiges Wasserstoffkernnetz eigentlich nicht benötigen? Und die Dielinger Hütte hat da jetzt auch ihre Erfahrungen gemacht. Nicht, dass es überraschend kam. Aber man hat ja vorgehabt, hier einen Elektrolyseur in Fenne hinzustellen. Die ideale Welt war gewesen, man bezieht grünen Wasserstoff sowohl aus Karling in Frankreich, das ist also die große Chemieplattform dort in Frankreich, aber dort entsteht ein Elektrolyseur, der wird dort also dann Strom in Wasserstoff umwandeln. Und dieser Wasserstoff wird dann vorgesehen über eine Leitung dann in den Norden von Wallerfangen dann nach Zöttelinger Hütte gebracht. Das ist die eine Versorgungsroute. Und die zweite Versorgungsroute hätte ein Elektrolyseur sein sollen, der in Fenne entstanden wäre, hätte man dann auch ebenfalls die Saar runter dann auch den Wasserstoff nach Dillingen zur Direktreduktionsanlage gebracht. Der wird nicht entstehen. Das ist so der letzte Stand, den man aus der Presse entnehmen darf. Der Grund ist, dass Elektrolyseure in Deutschland viel zu teuer sind. Das ist ja eigentlich überraschend, weil wir reden in beiden Fällen von grünem Wasserstoff, also Wasserstoff, der aus Solar-, Wind- oder Wasserkraftstrom erzeugt wird. In beiden Fällen, aber es ist in Deutschland wesentlich teurer. Ich habe mal back of the envelope gerechnet, es wird ungefähr in Fenne wäre es ungefähr doppelt so teuer als in Karling. Der Grund ist relativ einfach. Es gibt EU-Regularien, Green New Deal, Renewable Energy Directive 3 von der Ampelregierung auch sehr unterstützt damals. Und die sagen ganz klar, man darf nicht einfach für einen solchen Elektrolyseur Netzstrom heraus entnehmen, wenn auf der anderen Seite dann der sogenannte grüne Strom im übrigen Strommix dann verloren geht. Und da hat man eine klare Demarkationslinie gezogen. Das ist nämlich ein durchschnittlicher Strommix in einem Land oder in einer Gebotszone von 65 Gramm CO2-Äquivalent pro Kilowattstunde. Das heißt, die Renewable Energy Directive unterteilt in zwei Arten von Ländern. Diejenigen, deren Strommix sehr, sehr CO2-einsparend ist, das gilt für Frankreich, das gilt für Schweden, es gilt auch noch für Finnland, jetzt fallen mir nicht mehr viele andere mehr ein. Und Deutschland würde mir ja so als drittletztes einfallen, weil Deutschland ist ja immer ganz stolz darauf, dass sie jetzt 60% Strom aus Erneuerbaren haben. Aber de facto ist es so, dass wir zu viele Zeiten haben, wo das eben nicht der Fall ist und wo man dann halt Kohle, Gas und andere Dinge dann benötigt. So, und deswegen haben wir einen Strommix, der ungefähr 10-mal so CO2-intensiv wie Frankreich ist. Und das hat Konsequenzen. Dann sagt nämlich diese Renewable Energy Directive, dann muss, wenn ein solcher Elektrolyseur in Fenne gebaut werden, dann muss parallel ein neue Solaranlage oder eine neue Windkraftpark gebaut werden, die dann ausschließlich diesen Elektrolyseur bedienen. Und der kann also auch dann, nur dann Wasserstoff produzieren, wenn dann entsprechend er dann Strom aus dieser einen Quelle bekommt. Zusätzlichkeit, das heißt, man darf es nicht als Netzstrom entnehmen, und Gleichzeitigkeit. So, und damit ist auch relativ klar, genauso wie Sonne und Wind hin und her schwanken, hätte dieser Elektrolyseur in Fenne, wäre im On-Off-Betrieb gewesen. Außerdem hätte man noch zusätzlich diese Anlagen bauen müssen und das wurde dann ein bisschen zu viel. Die Franzosen haben das Problem nicht. Die können ihren Elektrolyseur durchlaufend laufen lassen, dürfen natürlich nur einen Anteil, der dem grünen Strom entspricht, dann als grünen Wasserstoff vermarkten, ja, aber alles andere kann man ja auch sonst als Wasserstoff nutzen und von daher hat Carling wesentlich geringere Kosten und Fenne lohnt sich nicht. Und damit werden die Sorgenfalten relativ groß, denn das bedeutet, wir können eigentlich in Deutschland, weil unser Strom jetzt so CO2-intensiv ist, nicht konkurrenzfähig grünen Wasserstoff herstellen, sowas aber auch. Sondern den müssen wir als Frankreich beziehen oder wir müssen ihn in irgendeiner Form anders sogar vielleicht noch von weiter weg beziehen, vielleicht aus Spanien, vielleicht aus Nordafrika. Aber das macht die Sache so schwer und den ganzen, das ganze Thema. Und deswegen ist der momentane Stand meiner Kenntnisnahme, ich kann natürlich nur das immer wiedergeben, was ich von der Dillinger Hütte in ihren Presseerklärungen lese, dass im Moment 5% ihres Energiebedarfs für die Direktreduktionsanlage durch diesen Carlinger Wasserstoffleitung gesetzt sind. Vielleicht kriegen sie noch andere Quellen, aber per heute wäre es so, 95% wären konventionelles Erdgas. Das wäre im Moment so der Stand der Dinge.
Ja, und das Zeitfenster geht so, also es ist nicht mehr lange bis 29, also man muss schon was einfallen lassen. Aber Sie haben es ja kurz angedeutet, also für so einen Elektrolyseur brauche ich natürlich Strom, also der funktioniert mit Strom, nicht mit Kohle oder sonst was. Mhm. Und ich brauche natürlich auch für so einen Lichtbogenofen brauche ich ja auch Strom und da brauche ich ganz, ganz viel Strom. Und wie hat sich denn der Strompreis eigentlich entwickelt? Also ist der zurückgegangen? Ist er gestiegen, gleich geblieben oder gibt es da auch diverse Probleme für die Stahlindustrie?
Da gibt es diverse Probleme, weil der gute Herr Rauber, also der Vorstandschef von Dillinger Hütte Saarstahl, sagt ja immer, wir brauchen einen Strompreis von 4 Cent pro Kilowattstunde. Mhm. Weil, wenn unsere Anlagen voll in Betrieb gehen, wird sich der Stromverbrauch im Saarland mehr als verdoppelt. Das ist ein Wort. Also.
Das ist ein Wort, ja.
Und das Problem hatten wir ja schon in Dieflen angesprochen. Und man kann dann zeigen, 4 Cent, Ja, hätte man Neckar-Westheim 2 zum Beispiel behalten, wäre das durchaus möglich gewesen. Wollte man aber nicht, wollte auch die SPD nicht, die jetzt im Moment das Thema Strompreise so bitter beklagt. Und von daher sind wir jetzt an dem Problem, ja, die Dillinger Hütte hat vor einem Jahr gesagt, ja, wir liegen so bei 12 Cent pro Kilowattstunde. Es wird nicht weniger geworden sein, weil die Börsenstrompreise sind in diesem Jahr für Deutschland eher gestiegen, also für industrielle Abnehmer, das, was an der Börse über die Theke geht, und die Netzkosten steigen nach wie vor an. Im Moment bezahlt so ein Industrieunternehmen etwa 5 Cent. Wenn man das jetzt mit Börsenstrompreisen, also Erzeugungspreisen im Großhandel von inzwischen 9 Cent mal übereinander legt, geht die Richtung von den 12 Cent, das ist ein Rauber, wohl eher nach oben. Von daher ist der Druck auf die Politik jetzt relativ groß, dass man sagt, wir brauchen dringend Entlastungen. Ja. Deutschland ist ja schon ein Rekordsubventionsland, gerade im Stromsektor. Wir geben ja schon 18 Milliarden Euro für die EEG-Förderung aus, damit Wind- und Solarbetreiber dort überhaupt nur profitabel produzieren können. 18 Milliarden. Zusätzlich gab es jetzt einen Stahlgipfel. Anfang November hat man zugesagt, jawohl, wir wollen da die Industrie entlasten. Die Stromsteuer wird also gesenkt um 2 Cent pro Kilowattstunde. Man wird außerdem die Netzentgelte sind also alles das, was man bezahlt, um die Netze zu unterhalten, aber auch vor allem, um sie jetzt für die ganzen erneuerbaren Erzeuger auszubauen. Das ist ein Teil dieser Systemkosten, der sich im Moment sehr stark nach oben bewegt. Und da hat man jetzt das Problem, dass man sagt, diese Netzkosten steigen und steigen und steigen und ziehen dann, wenn sie auf den Strompreis umgelegt werden, auch die Stromkosten an. Da hat jetzt die Bundesregierung entschieden, wir werden jetzt 6 Milliarden Steuergelder hinzugeben, um diese Netzkosten zu senken. Ja, damit ist die Ursache nicht beseitigt, aber damit bauen wir dann weiter dorthin zu. Es gibt eine sogenannte Strompreiskompensation. Damit kompensiert man nicht vollständig, aber zum Großteil die Stromkosten der energieintensiven Industrie. Aber das, selbst das alles, und da kommen wir jetzt schon bei 30 Milliarden Subventionen im Jahr an. Also da sind wir von den Bürgergeldkosten schon gar nicht mehr so weit weg. Ja. Diese 30 Milliarden, die reichen immer noch nicht. Also da wird Herr Rauber mit diesem Paket, wird er noch nicht im einstelligen Stromkostenbereich liegen, von 4 Cent ganz zu schweigen. Und jetzt gibt's im Moment eine aktuelle Diskussion per heute. Weiß man noch nicht genau, wie sie ausgeht, nämlich der Industriestrompreis. Was so als Eckpunkte so eingerammelt worden sind, ist, oder eingerammt worden ist, ist, energieintensive Unternehmen sollen für die Hälfte ihrer Stromerzeugung sollen sie einen 50-prozentigen Nachlass bekommen. Also 12 Cent, meinetwegen, die Hälfte der Stromerzeugung, hälftig, dann wäre man also bei 9 Cent pro Kilowattstunde. Allerdings gibt es da im Moment eine noch offene Diskussion, dass dies offenbar nicht regulatorisch zulässig ist, weil es ist eine Doppelsubvention zusammen zur Strompreiskompensation. Da gibt es inzwischen Stellungnahmen von der Wirtschaftsvereinigung Stahl, die sagen, wenn wir uns da die aktuellen Schriftstücke anschauen, die da so als Eckpunkte herumgehen, dann hilft uns das nicht viel, weil dann wird man auf weitgehend die Unternehmen der Stahlindustrie diesen Industriestrompreis gar nicht anwenden können, weil sie schon von der Strompreiskompensation profitieren. Jetzt bin ich sehr ins Detail gegangen, aber man kann im Folgenden sagen, wir haben nach wie vor das Problem hier in Deutschland, Industriekunden, aber auch so kleine Mittelständler, aber auch die Haushaltskunden, dass unsere Strompreise nach wie vor auf dem aufsteigenden Ast sind. Hat was zu tun mit CO2-Belastung, hat vor allen Dingen aber was zu tun mit den Systemkosten. Und die einzige Lösung, die da die Bundesregierung hat, und das sehe ich auch sehr, sehr kritisch, ist zu sagen, wir müssen hier mit Subventionen herunter, heruntersubventionieren. Und das hilft nicht wirklich. Das würde nur dann helfen, wenn man sagen würde, man hat irgendwo einen Punkt, meinetwegen 2030, wo es von sich aus eine Entwicklung gibt, die zu niedrigeren Strompreisen führt, die man jetzt einfach mal nur überbrücken muss. Aber die ist leider einfach nicht in Sicht. Und wenn ich jetzt mal gerade bei dem Thema bin, der sogenannte Stahlgipfel Anfang November, der war für einen liberal-konservativen Zeitgenossen, der an Marktwirtschaft glaubt, der war schon eine ziemliche Zumutung gewesen. Weil Dorothea Siems, die Wirtschaftsredakteurin von der Welt, hat da einen schönen Kommentar dazu geschrieben mit der provokanten Überschrift "Merz ist der neue Habeck" und hat sogar dargelegt, dass er in seinen Versprechungen gegenüber der Industrielobby im Stile eines Everybody's Darling noch weit über das hinausgeht, was ein Habeck versprochen hat. Also er verspricht niedrigere Industriestrompreise. Der Teufel liegt im Detail. Er hat versprochen, dass man sich in Sachen Wasserstoff wieder dort weitgehend engagieren wird. Er hat versprochen, dass man sich da wieder das Instrument der Klimaschutzverträge wiederbeleben wird. Das heißt, grob gesagt, ein Unternehmen produziert auf konventionellem Wege und steigt auf ein grünes Verfahren um, meinetwegen die Stahlindustrie. Und das grüne Verfahren ist aber wesentlich teurer. Und dann sagt der Staat, Moment, wir tragen dir die Differenz davon. Für einen gewissen Zeitraum, für 10 oder 20 Jahre, so lange, bis der technologische Fortschritt in der grünen Technologie die beiden Verfahren kostenmäßig wieder angleicht. Ob das jemals passiert, sei mal dahingestellt. Aber auch hier werden schon wieder Subventionen für den Erzeuger in den Raum gestellt. Auf der anderen Seite hat dann Merz noch, um die Planwirtschaft wirklich komplett zu machen, dann nochmal auf der Abnehmerseite gesagt, wir müssen danach dafür sorgen, dass für öffentliche Aufträge, wird immer genannt, die Eisenbahnschiene bei der Bundesbahn, dass für öffentliche Aufträge ausschließlich grüner Stahl verwendet wird. Und es klang auch durch, ist aber bislang noch nicht weiter detailliert worden, dass man sich da auch Förderprogramme auf der Nachfrageseite überlegt, so nach dem Motto, Autoindustrie kauft grünen Stahl, ist teurer als der normale Stahl, na dann geben wir da Förderprogramme hinzu. Das stammt aber jetzt fairerweise nicht von Merz direkt oder kann man zumindest mal nicht aus der Presse Erklärung so herausnehmen, aber das ganze Paket ist natürlich Planwirtschaft pur.
Ja, auf jeden Fall.
Also, und
man könnte ja das Angebot erhöhen, oder? Also jetzt, ich glaube, Thema Atomkraft ist durch, weil die Anlagen jetzt schon relativ lang stillstehen. Oder?
Vermutlich, also, wir wissen es nicht.
Aber das wäre jetzt eine Möglichkeit gewesen, das noch vor ein paar Jahren, vor ein, zwei Jahren dann nochmal hochzufahren, auch im Hinblick auf die aktuelle Situation. Oder man hätte es ja auch als Stahlproduzent fordern können. Also man hätte sagen können, okay, ich brauche, um grünen Stahl zu machen, ein Atomkraftwerk und wir pachten das oder was auch immer.
Genau.
Das wäre ja eine Möglichkeit gewesen, aber so ist das ja schon sehr viel Planwirtschaft.
Das ist Planwirtschaft, weil es ist überhaupt nicht erkennbar, dass dieser grüne Stahl made in Germany in irgendeiner Form auch auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig sein wird. Das heißt, ich kann es ja verstehen, es ist ja tatsächlich so, dass China zum Teil gerade Massenstähle zu Dumpingpreisen auf den europäischen Markt, ist ja überhaupt keine Frage. Aber wenn man dann hingeht und den einheimischen Stahl noch durch solche grünen Verfahren extra teuer macht, beziehungsweise die klassischen Verfahren durch die CO2-Bepreisung teuer macht, die diese Konkurrenten nicht haben, dann läuft da ganz gewaltig was daneben. Und dann muss man ganz klar sagen, das klassische Verfahren, der Hochofen, ich meine, ArcelorMittal behält jetzt, hat jetzt erstmal gesagt, wir werden den Hochofen dort in Bremen betreiben. Na, das werden die nicht allzu lang tun. Wenn also die CO2-Bepreisung weiter ansteigt, zum einen, weil die Zertifikate nicht mehr kostenlos zugeteilt werden an die Kunststoffindustrie, zum zweiten, weil die Zertifikatsmengen drastisch eingeschränkt werden und dadurch die CO2-Preise steigen, dann wird ArcelorMittal irgendwann Bremen zumachen. Das ist so klar wie nur irgendetwas. So, das heißt, der klassische Weg wird nicht funktionieren und dieser grüne Weg, Wie gesagt, ich halte mal daran fest, für Namibia ist das eine prima Sache.
Genau.
Und hier in Deutschland wird das nicht konkurrenzfähig sein. Also das Instrumentarium der Subventionen wird irgendwann auch mal ausgeschöpft sein. Ich habe heute Morgen mal auf die Verzinsung 10-jähriger Staatsanleihen des Bundes geschaut und siehe da, die liegen inzwischen schon über 2,85%. Die gehen also so langsam auf die 3% zu. Ja, das ist genau. So eine Grenze.
Sehr attraktiv für Sparer, also wenn man dran glaubt.
Ja, und das sieht also richtig danach aus, als ob der Kapitalmarkt im Moment auch deutsche Staatsanleihen massiv auf den Markt wirft. Weil wenn sich die Bundesrepublik so extrem verschuldet wie unter der derzeitigen sozialdemokratischen Bundesregierung, wenn die Bundesregierung dann noch hingeht und diese Verschuldung, wie man aus einem IFO-Gutachten entnehmen konnte, dann zu über 50% für konsumtive Ausgaben ausgibt, sodass man also sagen kann, dem steht kein Potenzial gegenüber, durch Investitionen später höhere Staatseinkünfte zu generieren. Ja, dann braucht man sich nicht zu wundern, wenn dann die Zinsen ansteigen. Dann wird einfach so in einem vergleichenden Ranking internationaler Staatsanleihen, wird dann Deutschland nach unten fallen. Und da ist dann ebenfalls so ein Missverhältnis gegeben, nämlich die Kosten, die Subventionen, die wir für den ganzen Energiesektor geben, inklusive Stahlindustrie, aber auch andere, nehmen immer mehr zu und gleichzeitig nimmt die Belastung immer mehr zu. Plus Generationenthema, alles was dazukommt. Also das ist deutlich ein Automobil, das mit Vollgas auf eine Wand zurast.
Ja, also auf jeden Fall eine sehr, sehr schwierige Situation, weil halt wirklich die Schreckensnachrichten aus der Wirtschaft nicht abreißen. Also egal mit wem man redet, sei es der Handel, Industrie, alle klagen und sagen, okay, es gibt auch irgendwie keine Hoffnung. Und das ist, glaube ich, so der Unterschied zu vorherigen Krisen, wo es dann wenigstens so einen Hoffnungsschimmer gab und man dann in ein paar Jahren noch mal rausgekommen ist. Aber lassen Sie uns mal in die Zukunft schauen. Also Deutschland war ja auch mal ein Land, wo Unterhaltungsindustrie produziert wurde, also Grundig, Normende gibt es nicht mehr. Oder vielleicht gibt es die Marke noch, aber die Produktionsstätten gibt es nicht mehr. Es gab eine große Textilindustrie, da gibt es noch ein paar Hersteller. Also Trigema brüstet sich ja mit Made in Germany. Aber in der Masse ist das auch verschwunden. Wird das mit der Stahlindustrie, mit der Eisenindustrie vielleicht im gleichen Maße passieren?
Ich lehne mich da jetzt mal aus dem Fenster. Ich sage ja, es wird passieren. Weil ich sehe einfach kein Hoffnungsschimmer. Ich habe es jetzt zwei, dreimal anklingen lassen. Ich sehe auch gerade unter dieser Bundesregierung im Moment keinen Hoffnungsschimmer, dass hier eine grundlegende Fehlentwicklung einfach auch mal umgedreht wird. Weil was wir eigentlich bräuchten, wäre so dringend eine Wende in unserer Energiepolitik, eine Wende weg von der Energiewende, weil sie führt einfach dazu, dass wir viel zu hohe Energiepreise haben. Das trifft halt dann die Stahlindustrie als erstes. Sie führt dazu, dass wir Versorgungsprobleme bekommen. Da brauchen wir auch über die Zukunft nicht nachzudenken. Wenn wir dran denken, KI möge kommen, ja, KI braucht enorme Mengen Energie, das wird an Deutschland vorbeigehen. Ganz definitiv, da bekommen wir so eine Republik, wie sie die Ulrike Herrmann für uns anstrebt. Ich würde mir allerdings auch wünschen, es braucht ja nicht jeder Bürger Energiefachmann zu sein oder Stahlfachmann oder sonst irgendetwas, aber man müsste doch mal, ja, da kommt so eine gewisse Verzweiflung vielleicht auch aus mir. Man müsste doch einfach mal nüchtern anerkennen, der tägliche Blick in die Zeitung befördert es nur. Wir sind da auf einem komplett falschen Weg. Und es hilft nicht mehr zu subventionieren in der Hoffnung, dass dann ein Wunder geschieht, sondern es hilft nur, indem man dann das Ding wirklich komplett auf den Prüfstand stellt. Das, was man dem Herrn Schröder in der ersten Dekade dieses Jahrhunderts zugute halten muss, dass er gesagt hat, wir brauchen eine radikale Umkehr, eine Agenda 2010. Und die bräuchten wir jetzt auch im Energiemarkt so dringend. Ich komme mir da so manchmal vor, ich benutze gern so diese Analogie, Eltern beobachten, wie ihr Schüler in Klasse 7 von einem einst stabilen Zweierniveau auf das Fünferniveau runterfällt. Und es ist real. Sie sehen die Fünfer-Schulnoten, aber sie sagen sich, nein, wir müssen einfach nur so weitermachen und irgendwann wird es besser werden. Ja, da kommt die Nichtversetzung. Und die Nichtversetzung ist genau das, was wir jetzt als wirtschaftlicher Abstieg erleben. Und diesen jetzt versuchen, durch massenhaft Steuergelder aufzufangen, ohne dass man im Angebot eine Konkurrenz, einen wirklichen Gegenkurs schafft. Das wird nicht funktionieren. Da wird man irgendwann an dem Punkt ankommen, die Argentinier kennen das, dass die Staatsverschuldung dann so enorm steigt, dass man dann sagt, das funktioniert einfach nicht mehr. Und da ich eine solche Wende in der deutschen Politik nicht erkennen kann, wäre meine Prognose, die Stahlerzeugung in Deutschland sowohl im klassischen Hochofenprozess als auch in diesen grünen Stahlverfahren hat keine Chance mehr. Das ist definitiv so. Sie können den Strom nicht bezahlen, sie haben den grünen Wasserstoff nicht und der grüne Wasserstoff ist auch in Deutschland hergestellt viel zu teuer. Ist zum Teil regulatorisch bedingt, aber es ist ja einfach mal so. Das wird also nicht funktionieren. Das heißt, die Lösung, die mir vielleicht auch nicht gefällt als Saarländer, aber es wird am Ende des Tages so kommen, wird sein, dass man dann Roheisen einführt. Bislang bringen die Schiffe Eisenerz, dann bringen sie in Zukunft Roheisen, das woanders günstiger hergestellt wurde. Vielleicht in Nordafrika, vielleicht in Indien, vielleicht in Namibia, wenn sie diese regulatorischen Probleme überwunden haben. Und dann müssen wir halt sagen, dadurch, dass unsere Energiekosten so hoch geworden sind, hat die Stahlherstellung hier auch keinen Platz mehr. Sie ist dann nicht mehr rentabel. Und wenn wir weiter die CO2-Kosten so hoch jagen, ergibt sich das ganz von selbst, ganz im Markt von selbst. Und dann wäre also eine Rettung für Dillinger Hütte Saarstahl besteht dann darin, dass man, wie gesagt, das Eisen nicht mehr selbst macht, sondern das Eisen importiert, aber dass man dann halt sein Know-how, seine Expertise, seine Ingenieurskunst darauf ausweitet, daraus Spezialstähle zu machen, die andere nicht machen können. Aber der Hochofen wird Geschichte sein und die Direktreduktionsanlage wird sich nie lohnen. Das wäre im Moment die, Prognose. Man kann, wenn man über Sekundärproduktion nachdenkt, kann man natürlich auch Eisen in solchen Elektrostahlöfen auch aus Eisenschrott machen. Mhm. Aber dafür braucht man hohe Mengen Strom. Das geht nur in Frankreich oder in Schweden oder in anderen Ländern. Deswegen hat die Hütte, ja, die Dillinger Hütte Saarstahl, ja auch die beiden Elektrolichtbogenöfen in Frankreich gekauft. Rel Hayage, Ascoval. Ich würde mal prognostizieren, in 10 Jahren, wenn es dann Dillinger Hütte Saarstahl noch gibt, sieht das dann so aus. Produktion von Eisen findet als Sekundärproduktion über Eisenschrott dann an diesen beiden französischen Standorten statt. Aber in Deutschland lohnt sich auch so ein Elektrolichtbogenofen nicht, weil unsere Strompreise sind einfach zu teuer. Und der Strom wird auch nicht in solchen Mengen verfügbar sein. Würde ich mir anders wünschen, aber am Ende des Tages wird man dann akzeptieren müssen, wenn wir seit 25 Jahren ja auch diese Rahmenbedingungen fahren, dann ist es eine logische Konsequenz. Oder der Staat verschuldet sich bis zum geht nicht mehr. Und das wird auch irgendwann diskutiert werden im Rest der Bundesrepublik. Warum geben wir für Stahlstandorte, die liegen in Dilli im Saarland, in Duisburg, in Salzgitter, in Bremen, dann so viel Subventionen hin? Was ist denn im Vergleich zu Gesamtdeutschland dann der Arbeitsmarkteffekt? Eine solche Diskussion ist ja berechtigt. Auch bei BASF wird diese Diskussion im Moment geführt, weil die Arbeitsplatzgarantie in diesem Jahr ausläuft. Da ist also am Ende des Tages genau das Gleiche. Wer mit der Energiewende Stromenergie teuer macht, der wird am Ende des Tages auch dann die Primärproduktion in der Kunststoffindustrie verlieren. Die Arbeitsplätze gerade mit.
Lieber Dr. Kanne, es war wieder sehr, sehr interessant. Also unser Blick auf das Stahljahr 2025 und der Ausblick auf die nächsten Jahre. Wir sind gespannt, wie es kommt, und wir werden weiterhin an dem Thema dranbleiben. Vielen Dank.
Ich freue mich immer wieder, hier da zu sein, und danke für die Zeit.
Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.